Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Es ist doch eigentlich ganz einfach. Wenn die Großstädte in Deutschland wollen, dass die Menschen ihre Autos stehen lassen oder gar nicht erst Autos kaufen, sondern mehr Rad und Bus und Bahn fahren, dann müssen sie das eben attraktiver machen als Autofahren. Vor allem gilt das für Leute, die beides machen. Also erst mit dem Rad zur Bahn und dann das Fahrrad rein in die Bahn mitnehmen und am Ziel weiterradeln. Ilka Knigge aus dem Update-Team. Da gibt es ja häufiger Ärger und darüber sprechen wir hier in dieser Podcast-Episode vom Update.
Genau, der ADFC sagt, es gibt da Probleme und deswegen überlegen sich Fahrgastverbände und Verkehrsgesellschaften gerade, wie die gelöst werden könnten. Ein Vertreter von ProBahn findet, wir brauchen mehr Stellplätze und bessere Kombis aus Sharing-Angeboten und ÖPNV.
Was da genau die Vorschläge sind, darüber sprechen wir hier im Podcast des Updates. Uns beschäftigt aber natürlich auch die letzte Debatte im Unterhaus vor der langen Parlamentspause bis Mitte Oktober. Es geht um Neuwahlen und um Mr. Speaker John Bercow.
Utter!
Und dann sprechen wir noch über eine Studie über Geschlechtsverkehr mit dem Ex-Partner. Da heißt es, dass es emotional kaum einen Unterschied macht, ob man nochmal mit dem Ex-Partner schläft oder nicht. Das wollen wir natürlich genauer wissen und fragen bei einem Paartherapeuten nach.
Früher hat man in der Tat gesagt, besser nicht. Der Trauerprozess ist vielleicht noch nicht abgeschlossen. Und wenn dann Sexualität ausgeübt wird, das ist nicht gut für die Psyche der Menschen.
Das alles hier im Podcast zum Update vom Montag, 9.09.2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Die grünen Sitzbänke im House of Commons und die roten Sitzbänke im House of Lords werden bis zum 14. Oktober leer bleiben. Zumindest werden keine Parlamentarier drauf sitzen. Ein Regierungssprecher hatte heute Mittag angekündigt, dass die fünfwöchige Pause heute Abend nach der Debatte und der Abstimmung über eine Neuwahl beginnen soll. Und dann hat heute auch noch der Speaker of the House im Unterhaus, John Bercow, seinen Rücktritt angekündigt. Was heute Abend vor der Zwangspause noch alles ansteht für die Parlamentarier, darüber sprechen wir jetzt live mit unserem Korrespondenten in London, Friedbert Meurer. Grüß dich.
Ja, hallo, grüß dich.
Erstmal zu Bercow. Warum hört er auf?
Also er sagt, dass es private Gründe hat. Er habe seiner Familie versprochen, bei den letzten Wahlen 2017, wenn es wieder Neuwahlen gibt, dann will er nicht noch einmal kandidieren. Jetzt sieht es ja so aus, dass es vermutlich im November Neuwahlen geben wird. Dann hatte er von Anfang an gesagt, er will nur 10 Jahre machen oder höchstens 10 Jahre, nicht nur. Die 10 Jahre sind im Sommer abgelaufen. Es gibt aber, denke ich, auch noch einen definitiven dritten Grund und der lautet, dass seine Partei, die Konservativen, sich entschieden haben, jetzt bei den anstehenden Neuwahlen einen Gegenkandidaten gegen Bercow in diesen Wahlkreis aufzustellen. Sehr ungewöhnlich, normalerweise macht man das beim Speaker nicht. Also Bercow musste damit rechnen, bei Neuwahlen nicht wiedergewählt zu werden. Jedenfalls, er gab eine persönliche Erklärung ab und blickte zurück.
I think it's disgraceful.
This has been the greatest privilege and honor of my professional life. I wish my successor the very best fortune in standing up for Parliament.
Also der Nachfolger soll sich für die Rechte des Parlaments einsetzen. Standing Ovation gab es von Labour und von der Opposition. Aber nicht von Bercows eigener Partei, von den Konservativen.
Welche Folgen hat sein Rücktritt?
Also er hat ja gesagt, er will spätestens zum 31. Oktober aufhören. Das heißt, er will genau aufpassen, was passiert jetzt bis zu dieser Frist. Wird es Johnson doch noch wagen, ohne einen Vertrag die EU verlassen? So, insoweit aus Sicht, ich sag mal, der Remainer oder diejenigen, die ein No-Deal verhindern wollen, alles in Ordnung. Aber wenn im neuen Unterhaus die Konservativen mit Boris Johnson und die Brexit-Partei eine Mehrheit haben, dann könnte der nächste Speaker ein Brexiteer sein. Einer hat sich schon als Kandidat gemeldet, ich sag mal ein harter Hund, Edward Lee. Wenn der es wird, wir sehen uns dann vermutlich, wenn es am 31. Oktober mit dem Brexit nicht klappt, am 31. Januar wieder. Das wäre dann möglicherweise das nächste Brexit-Datum. Und dann müssen die Gegner Johnsons nicht nur gegen Johnson kämpfen, sondern vielleicht auch gegen den neuen Speaker.
Die Parlamentspause, die soll heute Abend noch starten. Du hast vergangene Woche noch gesagt, das könnte alles nach Plan laufen für Premierminister Boris Johnson. Ist das immer noch so, auch wenn es keine Neuwahlen geben sollte?
Also ich habe mir letzte Woche gedacht, habe ich mich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster gehängt? Ja, ich habe es. Andere auch will sagen, allgemein nimmt man an, dass es nicht nach Plan gelaufen ist. Boris Johnson und seine Berater hatten gedacht, wenn Johnson Neuwahlen fordert für den 15. Oktober, dann wird Labour springen. Das haben sie vor 2 Jahren bei Theresa May auch gemacht. Aber Labour und die anderen Parteien springen nicht, sondern setzen ihn unter Druck und sagen, wir machen erst dann Neuwahlen, wenn du wirklich unterschrieben hast, das Formular bei der EU, den Brexit zu verschieben. Da steckt Johnson jetzt in der Klemme. Das war, glaube ich, nicht geplant.
Und er muss jetzt wirklich beantragen, den Brexit zu verschieben. Er könnte natürlich dieses Gesetz ignorieren, aber dann würde er im Knast landen, oder? Wird er so weit gehen?
Also das ist ihm ja von jemandem aus dem Civil Service, der sich da gut auskennt und in der Gerichtsbarkeit prophezeit worden, sich einfach hier über ein Gesetz hinwegzusetzen, möglicherweise sogar über die Entscheidung des höchsten Gerichts des Supreme Court. Das kann dazu führen, dass der Premierminister im Knast landet. Ich glaube, so weit wird Boris Johnson nicht gehen. Aber er wird Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um zu verhindern, dass er sein Wort bricht. Sein Wort, das da lautet, do or die. Ich sterbe lieber im Graben, bevor ich eine Verschiebung des Brexits zu beantragen. Also in der Tat, man spekuliert, ob er das Gesetz irgendwie umgehen will, ob es da ein paar Tricks gibt, dass er es darauf ankommen lässt, nach dem EU-Gipfel 21. Oktober, das ist dann ein paar Tage danach, dass dann in Windeseile der Supreme Court entscheiden müsste. Er könnte auch der EU sozusagen 2 Briefe zustecken. Einen, indem er eine Verschiebung beantragt und einen zweiten, der ist dann vom Parlament sozusagen, und einen zweiten von der Regierung, wir wollen es nicht. Er könnte die polnische Regierung bitten, zum Beispiel, zu sagen, wir erlauben keine Verschiebung des Brexits. 1000 Varianten werden hier diskutiert, bis zu einem möglichen Rücktritt, dass Johnson, um sein Wort nicht zu brechen, ein paar Tage vor dem 31. Oktober zurücktritt, sagt Jeremy Corbyn von Labour, mach du's. Und dann gibt es im November Neuwahlen und dann will er wieder zurückkommen. Teilweise abenteuerliche Konstruktionen, wird hier aber alles diskutiert.
So, aber jetzt startet erstmal diese 5-wöchige Parlamentspause. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Friedbert Meurer war das in London.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich weiß ja nicht, wie gut ihr euch so in Hessen auskennt. Seit ein paar Tagen ist dort ein Ort das Zentrum der Aufmerksamkeit. Waldsiedlung, ein Ortsteil der Gemeinde Altenstadt im Wetteraukreis, nordöstlich von Frankfurt. In Waldsiedlung, da leben rund 2500 Menschen. Auch Stefan Jaksch ist dort aufgewachsen. Jaksch ist Mitglied der rechtsextremen NPD. Und er hat sich mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP zum Ortsvorsteher von Waldsiedlung wählen lassen. Einstimmig, ein NPD-Politiker. Zuerst hat nur eine kleine Tageszeitung darüber berichtet, mittlerweile berichtet die halbe Welt und die Bundespolitik ist alarmiert. Klaus Janssen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion, bei welcher Eskalationsstufe sind wir da angekommen momentan?
Ja, also mittlerweile sind wir schon bei der ersten Garde der Parteien. Die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich geäußert, not amused.
Ziel ist es, so schnell wie möglich eine Abwahl des jetzt Gewählten zu beantragen, durchzuführen und dann auch weiter parteiintern darüber zu reden, wie so etwas passieren konnte.
Und auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat seine Einschätzung gegeben, der wird sogar noch ein bisschen deutlicher.
Ein Nazi in eine verantwortungsvolle Position zu bringen, das darf in Deutschland nicht sein und das muss jetzt schnell wieder korrigiert werden.
Die FDP hat quasi dasselbe gesagt. Alle sind schockiert, entsetzt, reagieren mit absolutem Unverständnis darüber, dass Mitglieder ihrer Parteien, also von CDU, SPD und FDP, den Rechtsextremen zum Ortsvorsteher gewählt haben. Und alle fordern jetzt, dass Stefan Jaksch von der NPD schnell wieder abgewählt wird.
Und wie kann das klappen? Der ist doch gerade erst gewählt worden. Kann der so einfach nochmal gewählt werden, nur weil die Parteispitzen das so wollen?
Es kann nochmal gewählt werden und es wird offenbar auch nochmal gewählt. Also 7 von 9 Ortsbeiratsmitgliedern haben heute einen Abberufungsantrag gestellt. Laut hessischem Landesinnenministerium reicht das, um nochmal zu wählen. Das stehe so in der hessischen Gemeindeordnung. Schon bald soll also über diesen Antrag abgestimmt werden. Jeder Vorsitzende eines Ortsbeirats in Hessen, der kann laut Gemeindeordnung mit 2/3 Mehrheit abberufen werden. Und jetzt soll nur noch geguckt werden, dass nicht irgendwelche Fristen gerissen werden, damit alles rechtssicher ist. Der NPD SPD-Politiker Jaksch, der hat nämlich schon angekündigt, rechtlich gegen eine mögliche Abwahl vorzugehen. Er sagt nämlich, für eine Abwahl müsse es einen triftigen Grund geben.
Ja, und triftiger Grund wäre ja zum Beispiel, da ist ein Mann gewählt worden, dessen Partei vom Bundesverfassungsgericht als verfassungsfeindlich eingestuft wird, die NPD, oder?
Ja, es könnte tatsächlich ein Grund sein, also beziehungsweise wäre es möglich, dass schon die Wahl an sich ungültig war. Das Bundesverfassungsgericht hat 2017 bei der NPD eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus festgestellt. Deshalb war vielleicht schon die Kandidatur von Stefan Jaksch rechtswidrig.
Aber der NPD-Politiker ist ja noch nicht mal hier der Buhmann. Es geht doch vor allem darum, dass demokratische Politiker einen Mann gewählt haben, der in einer rechtsradikalen Partei ist. Was ist denn mit den Politikern von CDU, SPD und FDP? Können die jetzt einfach weitermachen im Ortsbeirat?
Das ist noch nicht entschieden. Die Parteien betonen alle, dass gerade intensive Gespräche laufen mit den Mitgliedern vom Ortsbeirat. Da will man gar nicht dabei sein, was da vermutlich besprochen wird. Und es gab ja noch ein zweites Problem. Von den demokratischen Parteien hat ja keiner kandidiert für den Ortsvorstand. Niemand hat sich der NPD entgegengestellt, hat auch Jan Voss erklärt. Der ist der SPD-Fraktionsvorsitzende im Altenstädter Gemeindeparlament.
Ja, die fühlten sich an dem Tag überrumpelt, aber erklären konnten sie es mir eigentlich gar nicht. In der Sitzung, als ich keinen Kandidat fand und auch keine Kandidatin, kam es dann dazu, dass Herr Jaksch erklärt hat, dass er sich bereit erklärt zu kandidieren. Was dann passiert ist, konnten sie mir dann aber logisch nicht erklären, aber sie haben eingesehen, dass es ein schwerer Fehler war, den sie dort begangen haben.
Na, vielleicht hat es was damit zu tun, wie der 33 Jahre alte Stefan Jaksch in Altenstadt-Waldsiedlung wahrgenommen wird. Der ist ja da aufgewachsen und für so einige ist das offenbar der Stefan von nebenan, hat eine Umfrage vor Ort gezeigt.
Ich habe gegen Herrn Jaksch nichts.
Ich kenne ihn, ist ein netter Kerl.
Mir ist das völlig egal.
Ja, und wenn da noch so Aussagen dazukommen von Ortsbeiratmitgliedern wie, der kennt sich mit Computern aus oder der kann E-Mails verschicken, das hat ein CDU-Ortsbeiratsmitglied gesagt, dann ist aus einem, ja, im besten Fall naiven Provinzposse schnell ein internationales Politikum geworden.
Kurze Umfrage hier im Studio. 100% können E-Mails verschicken. Wahnsinn.
Ja.
Im hessischen Ortsteil Altenstadt-Waldsiedlung bereitet der Ortsbeirat die Abwahl ihres gerade erst gewählten Ortsvorstehers vor. Der ist von der NPD und das hat für massenweise politische Aufschreie gesorgt. Infos von Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgens in der Bahn. Es ist voll. Es riecht vielleicht nicht gut, Menschen berühren dich und dann kommt noch ein nasser Typ mit Rennrad rein und quetscht sich dazwischen. Fahrräder im ÖPNV, da gibt's viel Konfliktpotenzial. Fahrgast- und Nahverkehrsverbände beschweren sich und sagen, es gibt doch einfachere Lösungen. Die Menschen in der Bahn müssen die Leute mit den Fahrrädern nicht wütend angehen in Zukunft. Wir können sowas machen wie die Niederländer zum Beispiel. Dort läuft es besser, sagt zum Beispiel ein Sprecher von ProBahn. Ilka Knigge aus dem Update-Team. Was läuft denn in den Niederlanden viel besser als bei uns?
In den Niederlanden gibt es für Menschen, die mit dem Rad pendeln wollen, eine bessere Infrastruktur, sagt Karl-Peter Naumann. Was er meint, das sind Fahrradgaragen an den Bahnhöfen und auch die Bereitschaft der Radfahrenden, sich selbst gut zu organisieren.
Sie haben in jeder Stadt ein Fahrrad. Ihr gutes Fahrrad haben sie im Heimatort und das Zweitrad, das nicht mehr ganz so gut ist, haben sie am Zielort. Die sind aber beide sicher abgestellt. Das ist das Entscheidende dabei.
Er wünscht sich also in Deutschland mehr solcher Garagen, auch an kleineren Bahnhöfen.
Und dann sollen die Menschen, die pendeln, sich ein zweites Rad anschaffen. Das klingt jetzt nicht nach der einfachsten Lösung.
Ja, es ist eben eine Lösung, die ProBahn sinnvoll findet. Eine andere wäre eine bessere Kombination von öffentlichem Nahverkehr oder Regionalzügen und Sharing-Angeboten. Augsburg testet da gerade so eine Kombination. Seit letztem Oktober können dort 60 Testpersonen für 75 € im Monat den ÖPNV im kompletten Stadtgebiet nutzen und dann dazu 30 Minuten pro Monat einen Carsharing-Auto fahren und für kurze Strecken ein Sharing-Bike nehmen. Das ist für alle Fahrten unter 30 Minuten inklusive, auch dann mehrmals am Tag. Und dieses Modell, das wird jetzt im Moment ein Jahr getestet. Nächsten Monat ist der Test abgeschlossen und die Augsburger, die können dann diesen Test auswerten und vielleicht auch mehr dazu sagen, ob sich so ein Modell durchsetzen könnte.
Also ich persönlich kann sagen, mich nerven Fahrradfahrer in der Bahn, aber natürlich habe ich auch schon mal ein Rad mitgenommen in der Bahn. Ist das denn wirklich so ein großes Problem? Also nerven sich Rad- und Bahnfahrende so sehr?
Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC, der sagt ja. In einem Interview mit der dpa hat ein Sprecher des Fahrrads Clubs geäußert, dass es Konflikte um den Platz im ÖPNV, besonders zu Stoßzeiten im Berufsverkehr und am Wochenende in Ballungsgebieten gibt. Deswegen gibt es in einigen deutschen Städten, zum Beispiel während des Berufsverkehrs, auch Sperrstunden. Das ist so in München und Hamburg. Da darfst du dein Rad beispielsweise zwischen 6 und 9 Uhr morgens und 16 und 18 Uhr am Nachmittag an Wochentagen nicht mitnehmen im Nahverkehr.
Könnte an den Zügen, an den U-Bahnen oder Bussen nachgebessert werden? Also längere Züge, dann gibt es mehr Stellplätze?
Ja, das ist teilweise ein logistisches Problem, sagt Karl-Peter Naumann. Wenn der Bahnsteig so eine bestimmte Länge hat, dann kannst du nicht einfach einen längeren Zug halten lassen. Das meint zum Beispiel auch ein Sprecher des Hamburger Verkehrsbundes. Unterscheiden muss man da aber auf jeden Fall zwischen Stadtverkehr, den dann die Berufspendler nutzen, und Regional- und Fernverkehr, der eben für Menschen interessant ist, die zum Beispiel eine Radtour machen wollen oder sowas. Unsere Kollegin Kerstin Ruskowski hat dieses Jahr mit dem Rad Urlaub gemacht und die würde sich zum Beispiel eine Übersicht wünschen, also vielleicht eine App, in der man erfahren kann, in welchem Bundesland und auf welcher Strecke man eben sein Fahrrad überhaupt mitnehmen kann und wie. Sowas gibt es nicht so klar. Eike Arnold, Sprecher vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, sagt, grundsätzlich brauchen wir vor allem ein wenig mehr. Also mehr Angebot grundsätzlich im ÖPNV, aber auch mehr Infrastruktur.
Also fassen wir zusammen, Pendler brauchen andere Änderungen als Freizeitradler und die Verbände wollen, dass die Bahn nachbessert.
Nicht nur die Bahn, Karl-Peter Naumann von ProBahn erwartet eher von den Kommunen, dass die was tun.
Letztlich ist es eine Aufgabe der Kommunen, dafür zu sorgen, dass es ausreichend Fahrradstellplätze gibt. Das ist viel effizienter, einen Parkplatz für ein Fahrrad zu erstellen, als einen Parkplatz für ein Auto. Und es gibt ja heute auch sehr intelligente Lösungen, wie zum Beispiel zwei Fahrräder übereinander stehen können. Das ist außerordentlich platzsparend und effizient.
Die Deutsche Bahn versucht sich aber auch mit Änderungen. Früher konntest du zum Beispiel dein Rad nur im IC oder im EC mitnehmen. Mittlerweile gibt es auch ICEs, die Fahrradstellplätze haben. Die Bahn sagt aber, es gibt so große saisonale Schwankungen bei diesem ganzen Thema Fahrradmitnahme, dass es schwierig ist, da richtig drauf einzugehen. Man muss aber trotzdem dazu sagen, die Diskussion, die ist nicht neu. Vor 2 Jahren hatte ProBahn schon mal gesagt, es sollte mehr Möglichkeiten geben. Die Züge sollten sich zum Beispiel umbauen lassen, schnell vom Personenabteil zum Radabteil, und auch dieses niederländische Modell war damals schon mal im Gespräch.
Mehr Radstellplätze an den Bahnhöfen zum Beispiel ist eine Idee. Weniger Stress dann zwischen Bahnfahrenden und Menschen, die ihr Fahrrad mitnehmen. In die Bahn, in die S-Bahn oder die Deutsche Bahn.
Deutschlandfunk Nova. Update.
3 Tweets und am Ende kein Frieden. Das ist Teil der Wochenendbilanz des US-Präsidenten. Die USA, die hatten in vergangenen 18 Monaten mit der Taliban verhandelt. Das heißt, das Ganze sei kurz vor der Unterschrift gewesen. Afghanistan hätte dadurch friedlicher werden sollen, aber zuletzt war das Gegenteil der Fall. Die Taliban hatte etliche Bomben gezündet und es sind wieder viele Menschen gestorben. Und jetzt hat US-Präsident Donald J. Trump getwittert, es reicht, keine Verhandlungen mehr. Wie die Taliban reagiert und was die Afghanen befürchten, das klären wir jetzt mit Silke Dietrich, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin für Afghanistan. Silke, also die Taliban hat reagiert und gesagt, die Amerikaner werden mehr als alle anderen darunter leiden, dass sie die Gespräche jetzt abgebrochen haben. Haben die das begründet?
Ja, also die sagen, dass diese Tweets jetzt im Prinzip von Donald Trump zeigen würden, dass die USA überhaupt nicht glaubwürdig seien und damit auch der Welt gezeigt hätten, dass sie gegen den Frieden sind. Also, und das sage ich jetzt noch so, die bekommen dann quasi genau das auch zu spüren, weil die ja sowieso so kriegerisch seien. Aber die Taliban schreiben eben auch, dass sie selber weiterhin zu Gesprächen und auch zum Frieden bereit seien.
Der Deal zwischen den USA und der Taliban, der sah ja ungefähr so aus, dass die USA das Land schrittweise verlassen, dafür keine Anschläge gegen den Westen durch die Taliban. Was hätte denn das Land Afghanistan von diesem Deal gehabt?
Ja, erst einmal nichts, muss man ehrlich gesagt sagen. Das haben die auch die meisten die ganze Zeit kritisiert, dass sozusagen die zivilen Menschen und auch die afghanische Regierung ja nie richtig mit dabei waren. Es waren ja immer nur die Taliban, die mit den USA verhandelt hatten. Das haben die Taliban einfach so gefordert. Die haben gesagt, was sollen wir mit der afghanischen Regierung reden? Das sind eh nur Marionetten der USA, also reden wir direkt mit den Puppenspielern selber, weil die Schrippen ziehen. Aber die Idee war schon, dass in dem Abkommen auch hätte drinstehen sollen, dass die Taliban sich bereit erklären, sich dann mit der afghanischen Regierung zusammenzusetzen und mit ihr dann über einen möglichen Waffenstillstand oder eben über Frieden zu sprechen. Und das ist so ein bisschen das allgemeine Problem. Du hast gerade gesagt, wir glauben, dass das in diesem Abkommen drin stand. So genau wissen wir eigentlich überhaupt nicht, was da drin stand. Das wissen eigentlich nur die Unterhändler von den USA und ja scheinbar Donald Trump, der sich das vielleicht so durchgelesen hat. Dann die Unterhändler von den Taliban und die afghanische Regierung hat da mal eben so gegenlesen können. Aber wir wissen einfach nicht die genauen Details, was da eigentlich genau verhandelt worden wäre. Wir wissen nur, eigentlich haben alle nur darauf gewartet, dass das Ding unterschrieben wird.
Aber wenn es jetzt schon monatelang Verhandlungen gab, wenn der Deal schon so weit fortgeschritten gewesen ist, warum dann die brutalen Anschläge der Taliban in den vergangenen Tagen?
Ja, es gibt so ein bisschen verschiedene Theorien dazu. Die eine besagt, komplett pure Machtdemonstration, so nach dem Motto, nochmal schnell irgendwelche Gebiete erobern oder einfach zeigen, wie stark wir sind. Und wir haben uns vielleicht jetzt nicht nur diplomatisch auf den Deal eingelassen, sondern wir haben quasi die USA besiegt, wir haben sie eingeschüchtert. Eine andere Theorie sagt, dass nicht alle Taliban-Kämpfer überhaupt damit einverstanden waren, dass man mit diesen Ungläubigen so einen Deal eingehen wollte. Und dadurch, dass das so kurz davor stand, gab es eventuell dann Splittergruppen oder eben Taliban, die ja sonst, die sind ja auch sehr weit auseinander. Also die, die da in Doha waren, die sitzen da schon sehr lange. Du sagst es, sie haben seit Monaten verhandelt in 5-Sterne-Hotels. Und die, die auf dem Grund sind, sind sozusagen auf afghanischem Boden. Die sind dann da in irgendwelchen Dörfern, in irgendwelchen Höhlen oder wie auch immer. Und dass die vielleicht gar nicht so eine gute Kommunikation miteinander haben oder eben ihren Protest dann damit ausdrücken wollten und gesagt haben, so mit uns nicht, wir sind nicht damit einverstanden, dass ihr hier irgendwelche komischen diplomatischen Abkommen unterzeichnet und haben das dann so geäußert.
Was jetzt aber, wie ich finde, nochmal richtig klar geworden ist, ist, dass die USA am liebsten schnell aus Afghanistan raus will. Donald Trump hat das ja auch schon mehrfach angekündigt. Was meinst du, wie geht das jetzt weiter? Was braucht denn das Land Afghanistan?
Das sind mehrere Fragen auf einmal, weil was, also wie es weitergeht, das wissen bisher, weiß keiner so richtig. Alle haben schon immer gesagt, in dem Land kann man nicht mit Krieg gewinnen. Das muss irgendwie diplomatisch gelöst werden. Das sagen die USA, das sagen sogar mittlerweile die Taliban, das sagt auch die afghanische Regierung. Aber so richtig wird man sich ja scheinbar im Moment nicht einig. Und dadurch, dass das jetzt gerade so richtig laut geplatzt ist und Trump da richtig dann das Glas zerbrochen hat, wird das jetzt noch viel, viel länger dauern. Aber so Friedensprozesse brauchen ja einfach auch Zeit. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, jetzt da einfach nochmal so Einhalt zu gebieten, weil man hatte irgendwann das Gefühl, dass das alles sehr schnell gegangen ist und nur so ein Deal zwischen USA und Taliban, da hätten die Taliban ehrlich gesagt am längeren Hebel gesessen. Die afghanische Regierung wäre da unten drunter gefallen und auch ganz viele Leute in Afghanistan, die haben dann natürlich gesagt, das sind ja mittlerweile Generationen herangewachsen, auch in den großen Städten. Das sind schlaue, gebildete Leute und die haben dann gesagt, was macht ihr da eigentlich? Ihr mit den größten Feinden und Terroristen, die sonst auch auf der Terrorliste standen, fangt ihr jetzt an, hier Verträge zu machen? Und was heißt das dann am Ende? Dass wir wieder von den Taliban regiert werden? Was ist dann mit uns? Was mit den Frauenrechten? Was ist mit all den Rechten, die wir in den letzten 20 Jahren hier errungen haben? Wir haben eine Demokratie. Die Taliban sind definitiv gegen eine Demokratie. Die sind überhaupt auch gegen die Verfassung, die es im Moment in Afghanistan gibt. Was würde das überhaupt für unsere Zukunft bedeuten? Und verhandelt ihr das überhaupt? Also das waren so viele offene Fragen. Eventuell werden die jetzt nochmal mit Ruhe und Besonnenheit dann geklärt. Das zumindest ist, glaube ich, die Hoffnung von vielen Afghanen.
Jetzt ist aber erstmal Schluss mit Deal und weiteren Verhandlungen zwischen den USA und der Taliban. Silke Dietrich war das, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin für Afghanistan, hier bei uns im Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es hat lange gedauert, ne? Über 6 Jahre. Im April 2013 ist in Bangladesch das Rana Plaza eingestürzt, in dem mehrere Textilfirmen ihren Sitz hatten. Über 1100 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, über doppelt so viele verletzt worden. Und weil dort in Bangladesch auch die Textilien für den europäischen Markt produziert werden, war danach eigentlich bei uns allen sehr präsent, das T-Shirt, die Hose, die ich gerade trage, das alles wird häufig unter fragwürdigen Bedingungen produziert. Vielleicht haben wir auch angefangen, bewusster zu shoppen oder noch bewusster zu shoppen. Ja, aber jetzt kommt ein weiterer Schritt. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat den grünen Knopf vorgestellt. Das ist ein Siegel, das Kleidung kennzeichnet, die unter höheren sozialen und ökologischen Standards hergestellt wurde. Was dieses Siegel taugt, das hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner sich angeschaut.
Wenn du Klamotten einkaufen gehst, worauf achtest du dann?
Also ich kaufe vielleicht einfache und auch günstige Sachen ein. Ich würde wahrscheinlich gerne darauf achten, dass das unter guten Bedingungen hergestellt wird. Allerdings ist mir das momentan zu viel Aufwand oder ich habe nicht die Übersicht, das zu tun.
Inzwischen ein bisschen darauf, dass es fair gehandelt ist. Steht da nur drauf Made in Germany und ist es woanders produziert worden. Ich versuche darauf zu achten, aber es ist gerade im Laden ein bisschen schwierig. Deswegen fair gehandelte Klamotten gibt es meistens eher im Internet.
Nachhaltigkeit spielt in meinem Einkaufsverhalten bisher keine Rolle.
Tja, aber genau das soll sich ändern, nämlich mit dem grünen Knopf. Ein Blick aufs Etikett oder in den Hemdkragen soll reichen. Und dann, wenn ich das Siegel dort entdecke, kann ich das Gleiche machen wie Gerd Müller, nämlich zuschlagen.
Ich habe einen Boss-Anzug mir gekauft, weil sie sich durchgerungen haben, mitzumachen. Ich habe natürlich auch eine VD-Outdoor-Hose und trage Unterwäsche von Trigema. Also was ich tun kann, mache ich.
27 Firmen konnte er inzwischen dazu überreden, mitzumachen. Darunter auch die ganz großen Aldi, Lidl, Otto, Kaufland, Rewe. Die bekommen seit heute mit dem grünen Knopf für ihre Klamotten attestiert. Hier werden ökologische und soziale Mindeststandards eingehalten. Das heißt, der TÜV überprüft, ob die Produzenten auf Kinderarbeit verzichten, ob genug für den Gesundheitsschutz getan wird, ob die Arbeiter sich in Gewerkschaften organisieren dürfen und ob die Brühe, die beim Färben übrig bleibt, anständig entsorgt wird. Das Dumme daran ist aber, hier geht es wirklich nur um Mindeststandards. Und gerade bei den Löhnen wird klar, was das heißt.
Also es wird nur geguckt, ob die Mindestlöhne gezahlt werden. Und die sind weltweit, kann man sagen, Hungerlöhne. Da brauchen sie 2, 3, 4, um den Grundbedarf einer Familie abdecken zu können.
Sagt Mike Pflaum. Er arbeitet seit 20 Jahren für die entwicklungspolitische Organisation Christliche Initiative Romero und beschäftigt sich dort speziell mit der Textilindustrie.
Das Problem bei diesen Mindestlöhnen ist, die sind von einem Staat, von einer Regierung festgelegt, um ausländische Produzenten anzulocken. Und ein niedriger Mindestlohn gilt als Standortvorteil und hat überhaupt nichts damit zu tun, was man bräuchte, um ein würdiges Leben führen zu können.
Mal zwei Beispiele. In Äthiopien liegt der Mindestlohn bei gerade mal 26 Dollar im Monat. Und in Myanmar oder in Bangladesch, wo ja ein Großteil der Klamotten in unseren Läden herkommt, da sind es auch gerade mal 95 Dollar im Monat. Minister Gerd Müller weiß deshalb:
Bei den Löhnen muss Erhebliches noch geleistet werden.
Aber was machen wir, bis sich der grüne Knopf da verbessert hat? Es bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als sich auf eines der vielen anderen Textilsiegel zu verlassen. Mike Pflaum zum Beispiel schwört da auf die Fair Wear Foundation, die sich vor allem um bessere Arbeitsbedingungen kümmert. Und Katrin Krause vom Bundesverband der Verbraucherzentralen empfiehlt gleich mehrere Siegel.
Also ich habe mal hier einen Beutel mitgebracht. Hier haben wir den blauen Engel, das Gott-Siegel und wir haben das Fairtrade Textilsiegel. Das ist das Beste, was Sie eigentlich kriegen können an zertifizierter Ware da draußen.
Den blauen Engel kennen wahrscheinlich die meisten. Da geht es um besonders umweltschonende Textilien. Fair Trade ist ebenfalls recht bekannt. Vom dritten Siegel, dem GOTS- oder GOTS-Siegel, habe ich dagegen vorher noch nie was gehört. GOTS steht für Global Organic Textile Standard und man erkennt es an einem weißen Hemd auf grünem Grund. Es nimmt ebenfalls die ökologischen und sozialen Bedingungen in der gesamten Produktionskette unter die Lupe. Und diese Siegel zeigen:
Die gute Nachricht ist, es hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren.
Gerade deshalb fürchtet Mike Pflaum aber, dass der grüne Knopf viele dieser Errungenschaften wieder zunichte macht.
Die Gefahr ist, dass Unternehmen sagen, den grünen Knopf, den bekomme ich doch viel leichter als diesen hohen Standard von der Fair Wear Foundation. Das heißt, im Extremfall sabotiert das sogar die gute Arbeit. Und die, die jetzt Mitglied sind bei der Fair Wear Foundation, die den hohen Anspruch haben, die auch sehr viel Zeit und auch Geld investieren, die werden vielleicht sogar genötigt, zu dem billigeren Standard überzugehen, weil es die Konkurrenz auch macht. Und dann würde der Schuss wirklich nach hinten losgehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In den 90er Jahren, da gab es ja viel Trash-Musik mit so intelligenten Texten wie Max, don't have sex with your ex, it will make your life complex. Also ist eine ganz klare Warnung vor Sex mit dem Ex oder der Ex. Das wäre wahrscheinlich auch das, wozu uns Freunde auch eher raten würden. Eine neue Studie von US-amerikanischen, kanadischen und britischen Psychologen kommt aber zu dem Ergebnis, Sex mit Ex-Partnern macht eigentlich gar nichts. 113 Menschen sind da befragt worden über ihre Erfahrungen nach einer Trennung und etwa ein Viertel hatte nochmal Sex mit dem oder der Ex. Und danach hätten sie eher positive als negative Gefühle gehabt und es wäre auch kein Problem gewesen, sich emotional weiter vom Ex-Partner zu lösen. Georg Krause ist Paartherapeut. Einen schönen guten Abend, Herr Krause.
Schönen guten Abend.
Was sagen Sie zu den Ergebnissen dieser Studie?
Ja, das verwundert mich, dass dieses Ergebnis doch pro Sex mit dem Ex ausgefallen ist. Früher hat man in der Tat gesagt, besser nicht. Der Trauerprozess ist vielleicht noch nicht abgeschlossen. Und wenn dann Sexualität ausgeübt wird, das ist nicht gut für die Psyche der Menschen. Heute ist das ein bisschen anders und heute weiß man auch ein bisschen mehr über die Biochemie, die im Kopf stattfindet, gerade bei diesen Dingen wie Sexualität. Und deshalb weiß man auch, die Leute genießen es eigentlich eher, nochmal Sex mit dem Ex zu haben.
Haben Sie in Ihrem Praxisalltag ähnliche Rückmeldungen bekommen?
Ja, doch. Es kommen immer wieder Paare, die eigentlich, ich habe zum Glück nicht so viele, die sich trennen, aber wenn es dann doch mal zur Trennung kommt, kann es natürlich auch mal sein, dass die Paare danach nochmal eine Beratung aufsuchen und berichten, wir sind zwar getrennt, sind vielleicht geschieden, aber wir haben doch nochmal Sexualität oder vielleicht sogar regelmäßig Sexualität. Natürlich befrage ich sie dann auch, wie sie das empfinden, ob es okay ist für sie und sie sagen, doch, das ist gut, weil die anderen Probleme vielleicht aus der Welt geschaffen sind.
Und würden Sie das den Ex-Paaren auch empfehlen, Sex zu haben?
Nein, das würde ich nicht empfehlen, weil es ist sehr, sehr schwierig. Denn wie ich anfangs sagte, wenn der Trauerprozess noch nicht abgeschlossen ist und einer von beiden vielleicht noch sehr an der Beziehung hängt, der andere vielleicht jetzt wirklich nur diese vertraute Sexualität wieder sucht, dann kommt es zu einem Ungleichgewicht in der Beziehung und dann kann jemand schon sehr, sehr stark darunter leiden.
Erkennen Sie da auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Also sind Männer, Frauen da auf unterschiedlichen emotionalen Leveln unterwegs?
Ja, ich glaube schon. Bei Frauen ist es sehr wichtig, dass sie Vertrauen zu einer Beziehung haben, zu dem Partner haben. Und im Regelfall liegt das ja vor, wenn man sich jetzt getrennt hat und es wurden nicht große Verletzungen dabei ausgelöst, dann existiert ja grundsätzliches Vertrauen zu dieser Person. Man kennt sich ja auch sehr gut. Und das ist für Frauen schon ein sehr wichtiger Punkt, dieses Vertrauen zu haben, um dann wieder Sexualität mit dem Partner zu haben.
Um es nur noch mal zusammenzufassen, unter welchen Umständen kann Sex mit dem oder der Ex-Partnerin, dem Ex-Partner funktionieren und hinterlässt keine emotionalen Spuren?
Ja, also wenn beide sich klar sind, dass sie nicht mehr von der Beziehung wollen, also dass nicht wieder, ich sage jetzt mal, Liebe und Verlangen nach der Gesamtbeziehung im Vordergrund steht, wenn das geklärt ist, dann könnte man Sexualität nochmal miteinander ausprobieren, dann wäre es also kein Problem. Und man muss natürlich überlegen, wenn schon neue Partner im Spiel sind, ob man denn schon die neue Beziehung gleich mit einem Ehebruch oder so beginnen möchte.
Mit einem Seitensprung, das wäre es ja dann auch, oder? Oder wenn man mit dem Ex nochmal was hat, natürlich ist das auch ein Seitensprung.
Das natürlich ist ein Seitensprung, ja, klar. Ja.
Paartherapeut Georg Krause über Sex mit der oder dem Ex. Da gab es eine kleine Studie zu, in der steht, dass es kaum einen Unterschied machen soll, ob man nochmal mit dem Ex-Partner schläft oder nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.